Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Jürgen Haase und für alle, die Jürgen Haase nicht genau erkennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Jürgen Haase ist Gründer und CEO des Company Builders Piton, hatte in über 30 Jahren Berufserfahrung schon diverse Führungspositionen. Er war als Telekom-Manager in vielen Ländern unterwegs, baute auch Unternehmen in Katar sowie in der 32-Millionen-Metropole Mumbai auf. Und er kam 2019, ich glaube, mit nur 3 Koffern wieder zurück nach Deutschland und hat in einem Alter, wo vielleicht andere schon an Pension denken, sich dazu entschlossen, selbst ein Unternehmen zu gründen, nämlich die Piton AG. Und Piton AG ist ein sogenannter Company Builder. Was wir darunter verstehen können, wird er uns gleich einmal selber erklären. Herzlich willkommen, Jürgen.
Ja, hallo Harald. Ja, vielen Dank, dass das heute klappt und ja, dass wir uns heute einfach mal so ein bisschen über ein paar verrückte Dinge, die ich so gemacht habe und vielleicht noch machen werde, unterhalten können.
Dann reden wir vielleicht einmal gleich über Dinge. Gib uns doch mal eine Definition aus deiner Sicht jetzt, was ist ein Company Builder? Denn rein übersetzt würde ich einmal sagen, ein Unternehmensbauer, wenn man das einfach so ins Deutsche übersetzt. Aber was verbirgt sich dahinter?
Trifft ja schon so ziemlich den Kern. Also ich glaube, ist ja ein Begriff, der viel aus den USA kommt. Es geht ja letzten Endes darum, dass ja viele Menschen Ideen haben oder fragen sich immer wieder, Mensch, warum gibt es das noch nicht? Und sagen, Mensch, das würde ich ja gerne mal selber oder könnte mal bauen, eine Firma dafür gründen und so etwas aufbauen. Und genau das machen wir. Also wir selbst haben uns zusammengehockt, eben viele verrückte Ideen überlegt und festgestellt, das und das gibt es nicht. Viele Leute gefragt, die gesagt haben, das ist ja was wirklich Tolles, könnte man brauchen, also haben wir es gemacht. Das haben wir, das ist richtig spannend. Wir haben gelernt, wie es geht, würde ich mal sagen, und das Gelernte, dieses Wissen verteilen wir jetzt immer an ganz viele Startups, die bei uns vor der Tür stehen und sagen, Mensch, wir haben eine Idee, wir wollen ein Unternehmen bauen, Company Builder, und die begleiten wir und begleiten wir eben möglichst nachhaltig, nicht mal eben kurz reinspringen, schlaue Reden halten und wieder rausgehen, sondern eben die wirklich dazu befähigen, ich glaube, das ist so die Kernaussage, dass die es mittelfristig auch wirklich selber wuppen und ein ganz tolles Unternehmen gründen.
Wenn du sagst, ein paar verrückte Ideen, das heißt, du bist quasi zurückgekommen 2019, hattest ein paar verrückte Ideen im Kopf, die du vielleicht in anderen Ländern gesehen hast, wo du vielleicht irgendwann einmal einen Screenshot gemacht hast, wo du vielleicht irgendwann einmal ein Produkt gekauft hast, wo du dir vielleicht irgendwann einmal Notizen gemacht hast und hast dir dann vielleicht einmal gesagt, irgendwann später versuche ich das zu realisieren. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, ist auch noch viel kurzfristiger. Als ich in Mumbai gelebt habe, bin ich jeden Morgen gelaufen, so meine 5 bis 10 Kilometer, war so ein Joggingpark, direkt am Meer. Bin dann mal so 400 Meter Runden gelaufen, 5 bis 10, immer wieder im Kreis. Und wer im Kreis läuft, kann sich nicht verlaufen. Und da hatte ich dann irgendwann so, denkt man ja nach, man hört Musik und fängt an, über Dinge nachzudenken. Und immer, wenn ich vom Laufen zurückkam, habe ich mir Notizen gemacht. Da dachte ich mir schon, das wäre doch mal was, das wäre doch mal was, das wäre doch mal was. Und das mit ein paar Leuten ausgetauscht. Ein Glas Rotwein, Weißwein, ich würde jetzt natürlich offiziell sagen, ein Glas Wasser getrunken. Ja, daraus sind Ideen eben entstanden. Was wäre, wenn es dann klein wäre, wenn wir es groß machen und Leute befragt und eine extrem positive Resonanz bekommen. Und dann habe ich so gedacht, das kannst du nicht stehen lassen. Das musst du machen. So ein bisschen verrückt eben dabei. Normalerweise sagt man ja immer, konzentriere dich auf eine Idee und mach die. Ich war dann durchaus ein bisschen verrückt, habe gesagt, also wenn wir schon 4 gute Ideen haben, sollten wir auch 4 Ideen machen. Wie kriegen wir so etwas hin? Und haben dann eben mit, baut man so etwas legal auf, also als eine Organisationsstruktur, wie muss so ein Unternehmen, so eine Organisation aussehen? Und gesagt, so, wenn ich das jetzt mache, mache ich das in Deutschland. Aber auch, das war in Corona, fing da gerade an, also 2019 die Idee und dann kam ja eben von Corona. Ich dachte, los, auf geht's. Was hast du hier noch alles? Pack es in 3 Koffer. Was geht in dem Alter, was man nicht glaubt, aber man kann es in 3, man kriegt sein Leben in 3 Koffern und dann fangen wir neu an.
Das heißt, du hast dann einfach mit 56 Jahren oder so, ne, also dein erstes Start-up gegründet. Kann man das so richtig?
Ja, bin nicht so ganz kalt. Ja, völlig korrekt. Ich muss dazu fairerweise sagen, ich habe ja vorher schon für ein kleines Unternehmen, wie auch für die Deutsche Telekom oder ich war ja in Indien und in Katar, der erste in Katar und dann in Indien. Ich bin immer wieder in eure Organisationseinheiten reingekommen und die haben gesagt, wir würden gerne Internet der Dinge, IoT, das gerne machen. Da war ich sehr, sehr früh schon dabei, ab 2005, habe das für ein kleineres Unternehmen gemacht, also auch da schon aus einem großen Unternehmen raus in ein kleines, weil ich die Idee so gut finde, da kann man so viel von machen, also relativ weit versucht nach vorne zu denken, um auch zu spinnen, ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ja, und dann rief irgendwann die Telekom ja an, erst das Kleine, dann die Telekom. Sagten, wenn das so gut läuft, hätten sie die Lust, das auch bei Telekom zu machen. Habe ich das 4 Jahre gemacht, dort aufgebaut, auch wieder erster Mitarbeiter. Das Ganze dann nochmal in Katar bei der Ooredoo-Gruppe. Auch dort wieder Gruppe, sage ich deswegen, weil es war nicht nur Katar, es war auch Indonesien, Dubai, Tunesien. Und dann, und das war so der verrückteste Moment in meinem Leben, rief ich über in Indien an und sagte, Mensch, wie hätte ich Lust, das auch in Indien zu machen. Warum nicht? Einmal nach Indien gefahren, mir das alles angeguckt. Beim zweiten Mal war ich dann da, für 4,5 Jahre am Ende des Tages. Ich werde nie den Moment vergessen, das ist ein Riesengebäude, 8 Stockwerke, Platz für 3000 Leute, so sternförmig, so ein Dreieck. Ein Flur, ich meine, 6. Etage sogar, gehörte dann mir, der war leer. Also es waren Schreibtische drin, da passten meine 300 Leute rein oder so. Fang mal an. So, und dann habe ich halt angefangen.
Unternehmen bei Null zu gründen war ja jetzt quasi, das hast du schon gelernt, das hast du ein paar Mal gemacht. Jetzt war es allerdings so, jetzt hast du da ja dein eigenes Geld verwendet. Gab es jetzt einen Unterschied zu früher, wo du das Geld der anderen verwendet hast und jetzt, wo du dein eigenes Geld verwendet hast?
Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Also wenn man das für einen Konzern macht, gibt es ja ein Budget. Und ich weiß ja am Anfang des Jahres, wie viel Geld ich ausgeben kann. Gibt halt einen Geschäftsplan ab und sagt, so und so viel Geld brauche ich. Dann stellt der Konzern das zur Verfügung und dann muss man gewisse Ziele erreichen, dann wird das umgesetzt. So. Bei privatem Geld ist natürlich ein bisschen was anderes. Also wir haben ja sehr früh auch schon eine Aktiengesellschaft gegründet, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland. Wir haben erst ein UG und schnell eine Aktiengesellschaft, Geld eingesammelt, mit dem wir auch arbeiten können. Es ist ja, haben ja viele Leute auf meine Ideen vertraut, in Person oder die Idee, ich glaube, das war immer eine Mischung von allem. Ich glaube, am Ende muss man Menschen überzeugen, sonst funktioniert das nicht. Oder die müssen überzeugt sein, wenn sie rein investieren. Von daher war es so eine Mischung aus eigenem Geld, sehr viel eigenes Geld und aber eben auch das Geld anderer, was man dann aber anders verwaltet. Also das ist beim Konzern, das meine ich gar nicht negativ, wenn das ein großer Konzern, sagen wir, 1 Million verdient, da geht die Welt nicht von unter. Privat 1 Million verdienen, würde ich sagen, da ist irgendwie, da ist das, die Zahl vom Komma fängt irgendwie mit Minus an.
Jetzt müssen wir aber spätestens mal über deine ersten Ideen sprechen, beziehungsweise was waren so die ersten 1, 2, 3 Ideen, mit denen du gestartet bist, beziehungsweise von denen du jetzt einmal deinen Umfeld erzählt hast, weil du hast gesagt, du hast den einen oder anderen Freund, Partner davon erzählt, die waren begeistert. Ist ja auch nicht immer so, dass gleich einmal das Umfeld begeistert ist von irgendwelchen Ideen, aber was waren so die 1, 2 ersten Ideen?
Ja, ich würde mich mal auf 2 Ideen konzentrieren. Das eine ist, 4 Kinder habe ich, also mittlerweile alle groß, aber jeder, der eine Familie und Kinder hat, hat ja so ein Regal voller Brettspiele, was ja völlig normal ist. Da liegen ganz viele Brettspiele, Monopoly, Risiko, Mensch, also alles, was es heutzutage gibt, da ganz viele Spiele, was übrigens ein Milliardenmarkt ist. Das ist nicht so ein Nischenmarkt. Und da habe ich gedacht, so irgendwie im Urlaub nimmt man immer kistenweise diese Spiele mit und irgendwie ist das blöd. Also es muss anders sein. Warum digitalisiert man die nicht? Zwar nicht im Sinne von, ich packe das auf den PC, das gibt es ja schon, Monopoly können ja alles abmachen vom PC aus, sondern wir sitzen physisch am Tisch und was wir gemacht haben, wir haben so digitale Kacheln, ich sage mal, sehen aus wie eine digitale Fliese, möglichst rahmenlos, die können wir auf den Tisch legen, zusammenstecken, da kann man auch wunderschön Holz, Plastikrahmen machen, was wir wollen, haben wir eine große Spielfläche, die können wir beliebig groß machen und die sind eben transportabel, weil die aussehen wie eine Fliese, kann ich in eine Kiste packen. Dann kann ich mir jedes beliebige Brettspiel runterladen und habe richtige haptische Spielfiguren dazu. Also ich spiele, wie ich mir das so vorstelle, mit ein paar Erdnüssen daneben, Gummibärchen und all diesen Dingen. Und wir können jetzt entscheiden, was wir spielen. Wir können jetzt sagen, jetzt spielen wir Risiko, da spielen wir das Risiko mit vier Leuten. Aber falls irgendwo anders welche sitzen, könnten wir die auch mit rausschalten, das ging ja auch. Und können das beliebig groß machen, können beliebige Gimmicks reinbauen, all diese Dinge. Und wenn wir heute aufhören und sagen, wir spielen morgen weiter, gar kein Problem, dann schalten wir es aus, packen es weg und spielen morgen weiter, dann sagt mir das System, wie es dann weitergeht. Wir können diesen Spielfiguren, das ist vielleicht immer ganz witzig, so eine eindeutige ID geben, sprich, die gibt es nur einmal auf der Welt und damit hat sie ja eine Wertigkeit. Also diese Spielfigur hat bessere Karten, mehr Geld oder, weil nimm mal Hotels und keine Häuser, bleib mal beim Monopoly, all diese Dinge, und dieses kann ich immer weitertragen. Das kann ich nicht nur machen für existierende Spieler, sondern eben auch neue Spieler finden. Es gibt so viele, eine unendliche Anzahl an Spielerentwicklern, die sieht man aber nie, weil die ja immer nur über die Großen laufen und jeder kennt das Spiel des Jahres, aber keiner kennt das 10-beste Spiel des Jahres. Alle kennen das beste Spiel des Jahres. Und dieser Community öffnen wir auf einmal am Markt, weil wenn das eine Spiel heute spielen und morgen sagen, wir wollen weiterspielen, du schaltest das System ein, dann sagt das System, Mensch, du hast ja gestern das und das Strategiespiel gespielt. Probier doch mal das für eine Woche aus. Also ich habe einen ganz neuen Markt. Und jeder, der eine Familie hat, sagt auf einmal, wow, das ist es. Würde ich sofort kaufen, wenn es da wäre. So, und dann, das ist so die eine Idee, die zweite Idee.
Aber vielleicht noch kurz zu dieser Idee. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dann habt ihr im Grunde genommen ein analoges Spiel digitalisiert. Das heißt, ich habe ein neues Device mit dabei, das ist diese Kachel. Das ist mehr oder weniger, stelle ich mir vor, ähnlich wie ein iPad oder so etwas, worauf ich vielleicht spielen kann. Du sagst, das kann ich noch zusammenstecken. So, ne?
Ja, also, ganz viele eben. Es ist so eine kleine, stell dir einfach vor, wie ein Tisch, wo du verschiedene normale Fliesen zusammensteckst, nur dass das Screens sind. Und die steckst du zusammen und du hast noch einen bunten Rahmen dabei und all die Dinge, damit musst du es ja nachher transportieren können. Es gibt ja so etwas schon als Spieletisch in groß, aber den nimmst du nicht in Urlaub. Na, hier packst du das in eine kleine Kiste. Wir können das in ganz klein spielen, mit zwei Leuten. Wir können auch ganz viele Kacheln zusammenlegen. Dann spielen wir da mit 20 Leuten dran. Das ging auch.
Ja, ja, in unserer Jugendzeit sind wir in Spielsalons gegangen. Da gab es diese Tische, ne, also wo wir dann gespielt haben. Nicht? Und jetzt habe ich sowas zu Hause und das Ganze klarerweise interaktiv, nicht? Und kann mich vernetzen dann auch, wie du es gesagt hast, könnte mich auch vernetzen mit anderen, die jetzt einmal nicht am Tisch sind. Aber vorrangiges Ziel wäre eigentlich, mit den Leuten am Tisch zu spielen.
Und der Grundgedanke der Python ist ja immer, mit Technologie Menschen zusammenbringen. Also wirklich physisch am Tisch. Auf einmal kommen die jungen Leute, das sind ja nicht nur Familien, das sind ja Studenten, die spielen Tag und Nacht irgendwelche Strategiespiele. Das ist ja unglaublich, was die da alles spielen. Und auf einmal kannst du das alles machen. Wir könnten auch was Neues erfinden, neue Spiele kreieren und so weiter und so fort. Aber eben alles auf einer Konsole. Und jetzt um den zweiten Schritt, um zu sagen, wir denken groß. Es macht keinen Sinn, davon sagen, bauen wir mal 100 Stück. Wir wollen 2 Millionen dieser Brettspielekonsolen verkaufen. Das soll der neue Standard dort werden in der Zukunft. Ja, und immer haptisch. Das muss sich gut anfühlen. Der Rand muss aus Holz sein. Die Figuren müssen sich schön schwer anfühlen. Also wie wir es richtig normal spielen. Ja, einer, der keine Brettspiele spielt, kann damit nichts anfangen. Der denkt, ich habe lieber ein Online-Ballerspiel. Man kann negativ, aber der spielt ein anderes Spiel. Aber es gibt Millionen an Brettspielern, die spielen das in Deutschland, England, Frankreich, USA. Ich glaube, da öffnet jede Woche neues Brettspielsalon, wo man wieder Brettspiele spielt.
Verstehe. Du hast gesagt, ihr wollt 2 Millionen oder was verkaufen. Bedeutet, das Spiel ist noch nicht ganz am Markt. Ist es schon am Markt?
Nein, also wir werden jetzt zum Jahresende, also wir stecken 1 Million in die Entwicklung rein. Das ist schon ein sehr mutiger Schritt, weil wir entwickeln Hardware, wir entwickeln ja sozusagen eine Software, ein Operation System da drauf, es müssen die Spiele da drauf projiziert werden, sag ich mal, gemacht werden. Das Ganze ist ja ein hochkomplexes Produkt am Ende des Tages, was in der Nutzung super einfach ist, wie ein Handy oder ein Smartphone. Komplexes Produkt, aber jeder kann es bedienen, weil es einfach zu bedienen ist. Da sind wir dran. Wir werden zum Jahresende die ersten Geräte haben. Wir machen nächstes Jahr im Frühjahr einen großen Feldtest. Und ich denke, nächstes Jahr Weihnachten. Also so in der Größenordnung muss man überlegen. Wir müssen ja im Frühjahr fertig sein. Material für sich 100.000 Stück bestellen oder 200.000. Weil, wenn wir es Weihnachten verkaufen wollen, muss es dann ja verfügbar sein. Das macht ja keinen Sinn, unter dem Gabentisch irgendwie einen Gutschein hinzulegen und sagen, so ein halbes Jahr später kriegst du es. Wenn ich das rückwärts rechne, sind wir da so nächstes Jahr Weihnachten und am Gabentisch. Das ist das Ziel.
Das heißt, noch fast 1,5 Jahre bis dorthin, ja, oder mehr als ein Jahr, nicht? Also,
ja, aber ja, wir bauen eine Community, also kann man jetzt stundenlang, wir bauen eine riesen Community da schon auf. Diese Spielfiguren heißen Flunkies, da wird bald was zu kommen. Also wird das ist ein Riesenteam dahinter, die eben sehr kreativ an diesen Dingen sitzen. Und das ist auch das Schöne. Ne? Also dieses, wir haben ja bei uns immer so alt und jung in der Python drin. Und auf einmal sitzen die alle zusammen und dann gibt es so Kleinigkeiten, so, ah, wo ist denn mein Schälchen für die Erdnüsse oder die Gummibärchen oder, also es ist unglaublich, wie, ne, was man damit alles machen kann.
Ja, da geht es natürlich darum, einen richtigen Spannungsbogen aufzubauen, nicht? Also vom wahrscheinlich Frühjahr bis hin Weihnachten, wo ich das dann wirklich bestellen kann, wahrscheinlich klarerweise online nicht? Oder vielleicht auch.
Auch da haben wir ganz andere Ideen. Warum verkaufe ich so etwas nicht wie Tupperware, wo ich mir einfach sage, liebe Mütter dieser Welt, das meine ich nicht negativ, eher sehr positiv. Es gibt ja viele, die verkaufen Tupperware oder hier diese Mixer, Thermomixer, wie sie alle heißen. Warum nicht eben auch diese Person anzusprechen? Was haltet ihr davon, wenn ihr diese Brettspielekonsolen eben auch in einem, also einfach mal anders denken, ob das funktioniert oder nicht, das werden wir dann schlauer sein. Aber bewusst mal disruptiv an Themen rangehen, ich glaube, das ist so etwas, was wir machen.
Also für diejenigen, die also einfach ein bisschen achtsam sind, in den nächsten Monaten wird so etwas in der digitalen Welt irgendwo auftauchen. Wir werden es irgendwo erleben auf den Social-Media-Kanälen, auf anderen Kanälen und, wo vielleicht der eine oder andere Influencer damit schon einmal spielt oder dergleichen.
Jeder, der irgendwie das mal ausprobieren möchte oder mehr dazu erfahren möchte, soll entweder über dich oder über LinkedIn, wie auch immer, einfach Kontakt aufnehmen.
Wunderbar. Was war die zweite Idee?
Genau, dann haben wir uns überlegt, was ist, wenn wir die Kacheln an die Wand machen, können wir digitale Screens machen, wir können es auf den Fußboden legen, Spieleteppiche für kleine Kinder, da wird es natürlich ein Fließteppich drüber und, das ist aber so ein Side-Thema, also Wiederverwendung von Technologie. Wir haben uns überlegt, was wäre, wenn wir einen ganzen Raum davon hätten, also einen Riesenraum in einem Restaurant. So, jetzt stellen wir uns mal, erzähle ich mal die Geschichte. Also ich würde dich jetzt einladen, wir würden jetzt zu Rodinia, heißt das, Rodinia, in ein Restaurant kommen, ein Französisch haben, du würdest zu dem hinkommen, oder wir beide, das Personal würde im französischen Akzent sprechen, du kommst in die Lobby, kriegst ein französisches Fingerfood, Rotwein, Baguette, all die schönen Dinge des Lebens. Und dann gehen wir irgendwann durch einen digitalen Tunnel, der ist so 8 Meter lang, da werden wir was erleben, da komme ich gleich noch drauf. Und dann kommst du in das eigentliche Restaurant. Das ist rund, 20 Meter Durchmesser, 5 Meter hohe digitale Wände und eine Riesenkuppel darüber, die auch bespielt wird. Und wenn du diesen Raum betrittst, sitzt du auf einmal in Paris auf dem Eiffelturm. Du hast einen 360-Grad-Film. Du sitzt in Paris auf dem Eiffelturm, da wie gesagt, 140 Leute passen da in etwa rein und verbringst den Abend in Paris auf dem Eiffelturm. Es gibt immer wieder kurze Filmsequenzen, kriegst ein 4-Gänge-Menü von Sterneköchen. Wir machen keine Sterneküche, aber es hat sterneähnliche Qualität. Ein 4-Gänge-Menü wirst du dort erleben, du wirst viel über Paris lernen, wir arbeiten mit Düften. Und wenn du abends nach Hause fährst, solltest du nicht sagen, boah, sind das für geile Displays, weil das sind rahmenlose, ne? Also siehst gar keinen Übergang mehr, sondern sollst abends sagen, heute war ich in Paris auf dem Eiffelturm. Ich habe etwas über Paris gelernt. Also wieder Menschen zusammenbringen, eine kurze Filmsequenz, dann kriegst du das Essen, was vielleicht auch in dem Film gerade serviert wird und so weiter und so fort. Und wenn du 4 Wochen später in die gleiche Lokation kommst, dann sitzen wir auf einmal in Indien auf dem Marktplatz. Es riecht nach Curry. Es ist auf einmal bunt, also viel hektisch, das Gehupe. Jeder hat das ja schon mal im Film gesehen. Und es gibt, wie gesagt, wunderbares indisches Essen und all die Dinge. Und wieder 4 Wochen später, jetzt komme ich auf den Tunnel, kommst du dorthin und wenn du durch den Tunnel gehst, betrittst du die Titanic. Du bordest in die Titanic, kommst dort rein, sitzt auf einmal im Dining Room der Titanic, siehst, wie die Titanic beladen wird mit Filmen, 360-Grad-Filme. Das Schiff fährt dann natürlich irgendwann los, es wird irgendwann noch kalt, kriegst natürlich das originale Essen von der Titanic und verbringst einen wunderbaren Abend auf der Titanic, was ich jetzt schon versprechen kann, wir würden das Restaurant nicht fluten, machen wir nicht. Aber du sollst das Gefühl, wir wollen Menschen sollen reisen, ohne zu reisen. Also du betrittst Orte, aktuelle, wo du schon immer mal hin wolltest, oder historische Orte mit einem wunderbaren Dinner, mit allem, was dazugehört, verführen wir dich an diesem Abend dorthin.
Eine Weiterentwicklung der Erlebnisgastronomie, wenn man so sagen will. Ne? Ja. Also vor 20 Jahren irgendwann, weiß nicht wann genau, kam Palazzo mal auf, die Dinnershow, ne, also mit Akrobatik und dergleichen. Und das ist jetzt eine Weiterentwicklung, so etwas in eine digitale Welt gehoben, wenn ich das so richtig verstehe.
Genau, wir machen zum Beispiel so eine 3D-Wellensynthese da rein. Sprich, jeder, der dort in dem Raum sitzt, den kannst du einzeln ansteuern akustisch. Das heißt, wenn wir so ein Krimi-Dinner dort hätten, könnte es sein, dass du eine andere Geschichte hörst, wie ich und solche Sachen. Also wirklich, und das erlebte Technologie. Du sollst wirklich einen wunderschönen, entspannten Abend dort haben. Und ja, und das bauen wir. So eine Lokation kostet viele Millionen. Davon bauen wir nicht mal eine, da sind wir wieder verrückt, sondern wir wollen weltweit 50 Stück davon bauen. Die ersten bauen wir selber, dann geht es in ein Franchise-Konzept über, haben ein Riesenteam an Sterneköchen, an Filmproduzenten, die reisen schon um die Welt und machen 360-Grad-Filme. Und das alles ist aus dem Nichts entstanden. Ich habe in meinem Leben noch kein Restaurant gebaut. Wir haben aber Leute dazugeholt, die es können. Wir haben unsere Expertise reingebracht. Das ist ja so dieses Menschen zusammenbringen, gemeinsam verrückt sein, Architekten reingeholt und etwas wirklich Neues zu schaffen, Verrücktes. Und das, ich sage mal, das ist für mich so das Erlebnis. Also das steuert ein Junge, der Torben bei uns, der ist noch keine 30. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Eröffnungsabend, nächstes Jahr im Sommer, wenn alles gut geht. Lounge, 140 Leute, die gehen abends raus und die Leute sagen, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war unglaublich, welch eine Freude, hier gehe ich bestimmt noch mal hin. Was muss das für so einen 28-Jährigen, ein Moment im Leben, das kann er mit keinem Geld bezahlen. Er hat etwas geschaffen, wo er Menschen eine Freude, und darum geht es uns auch, dass die Leute einfach sagen, boah, ich habe die Chance gehabt, bei der Piton so etwas zu entwickeln, die Möglichkeiten, Menschen zusammenzubringen, Experten weltweit reinzuholen. Wir haben es geschafft. Darum geht es.
Wenn du sagst, nächstes Jahr Sommereröffnung, das heißt, es gibt schon den Ort, es gibt schon die Location, es gibt klarerweise die Planungen, die Bauarbeiten müssen, finden vielleicht gerade statt, müssen demnächst starten, aus meiner Sicht jetzt mal, aus meiner leidenhaften Sicht. Wo wird das sein?
Also wir planen im Norden, ich kann im Moment leider nicht so viel dazu sagen, wir planen das im Norden von Deutschland, dann auch Mittelschweiz, aber wenn alles gut geht, wir planen so etwas auch in Wien, also um auch das mal zu formulieren, auch in Wien, aber wir gehen natürlich in Metropolen, weil am Ende muss das Restaurant, die Gastronomie ja voll werden. Es ist übrigens nicht nur eine reine Gastronomie, ich hatte so multisensorische Lokationen, kann man wunderbar für Kunden-Events machen. Wenn du jetzt ein Produkt hast, was du launchen möchtest, ein Auto, stellst du in der Mitte, das ist auf einmal im Schnee, im Eis oder in der Hitze. Und wir können ja mit allem spielen. Mit allen Sinnen können wir spielen. Wir sprechen ja alle Sinne an. Oder du machst einen Live-Act da, eine Lesung, Kunst, Krimi-Dinner. Also es gibt ja nichts, was in dieser Lokation nicht geht. Und das wollen wir schaffen, so einen Raum, der Menschen zu weiteren kreativen Momenten einfach führt und inspiriert und es dann ja weiterzutreiben mit dieser Grundidee.
Aber du hast gesagt, das Ganze hat 20 Meter Durchmesser jetzt einmal für dort, wo das Publikum sitzt, wo die Gäste sitzen. Ja. 4 Meter, 5 Meter hoch oder noch höher, habe ich verstanden.
Neun.
Ja. 9 Meter hoch. Natürlich habe ich die Außenbereiche rundherum, die ich ja brauche für Logistik, für Technik, für Küche und. Das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht in der Innenstadt machen.
Geht. Also es nicht so gut, aber wir haben schon Plätze gefunden. Hintergrund ist, es darf halt kein Pfeiler da stehen. Das bringt uns ja nicht so in den Mittel,
wenn Raum
da steht. Wir bauen Indoor. Also ich gebe mal ein Beispiel. Nimm eine Messehalle und diese Messehalle baust du unter Konstrukt rein. Eine Messehalle ist 9 Meter hoch, eine Messehalle kannst du was Rundes reinbauen. so etwas zum Beispiel. Oder alte große Fabrikhallen. Und außerdem, wir haben ja kein Laufpublikum. Also das ist ja eine Veranstaltung, die findet abends oder tagsüber statt. Aber du musst dich ja halt, du gehst ja nicht vorbei und gehst rein. Das ist ja, die hat ja einen definierten Startpunkt und einen definierten Endpunkt. Also meldest du dich dort normalerweise an. Es muss nicht zentrisch sein. Es ist schön. Es kann auch am Stadtrand sein. Auch da haben wir noch viele, viele Ideen. Beispiel, wenn ich zu viel rede, einfach bremsen. Stell dir vor, wir machen einen indischen Abend und wir haben dort einen Bus, einen indischen Bus, der ein bisschen anders aussieht, mit einem indischen Busfahrer, meine ich nicht böse. Verrückte Musik, ein bunter Bus und du kannst an verschiedenen Orten abgeholt werden. Du wirst von mir aus kannst sagen, wir haben vollen Pick-up-Zonen, da holen wir die Leute ab. Du bist dann da und auf einmal kommt ein ganz bunter, verrückter, lauter Bus vorbei. Du steigst ein. Also mit der Anreise in die Lokation bist du ja schon ein Teil dieser Reise, des Ganzen. Also da geht ja alles. Noch tausend andere Ideen. Von daher muss es nicht im Zentrum einer Stadt sein. Es kann auch am Stadtrand sein. Allein die Busfahrt wird wahrscheinlich schon ein Erlebnis fürs Leben sein.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der 7. Fresh Content Kongress genau zu diesem Thema. Denn ich glaube, in Zeiten, die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern, da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am Erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Henkschläger, es ist auch Andreas Buhr mit dabei, es ist mit dabei Roger Rankl zum Thema Vertrieb, aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling, ja, und viele weitere Speaker. Wir haben 10 Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien, 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich auf den 23. November mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Und das dann 50 Mal rund um die Welt, 5-mal als quasi eigenes Erlebniszentrum und dann im Franchise mitunter weiter, wenn ich das so richtig verstehe.
Genau. Immer groß gedacht. Genau, weil wir wollen ja, die sind ja immer gleich, sodass du sagst, der Film, sagen wir mal Schweiz, in Singapur zeigen wir einen Film über die Schweiz und was ja auch den Schweizer Tourismus dann wieder fördert. Und beim nächsten Monat wird der Schweizer Film in Wien gezeigt oder Wien wird irgendwo anders. Also das ist ja so ein Rotations. Umso größer du bist, umso, ich sag mal, letztendlich sind auch geringer sind eben die Produktionskosten, weil es ja wiederverwertbar ist. Ne? Und wieder das Ganze mit einer kulinarischen Reise absolut abgestimmt auf jeden Moment dieser Veranstaltung, jede Sekunde mit Gerüchen und all die Dinge, die man sich da so vorstellen kann.
140 Gäste einem Abend, oder wenn ich das so richtig verstanden habe?
Ja, Sitzplätze, Stehplätze, ich kann es gar nicht genau sagen, ich glaube um die 400, also noch deutlich mehr. Aber Sitzplätze, wenn du gut sitzen willst, Corona-konform, so haben wir es gebaut, konzipiert, 140 Plätze circa.
Mal, ich sage jetzt einfach mal so, 200 Euro für einen Abend, nicht in etwa
gerechnet. Wir sind günstiger. Also wir bieten etwas, ich glaube, zwischen 150 und 180 Euro, all inclusive, also nicht nur ein Vier-Gänge-Menü, sondern auch inklusive einer Weinbegleitung oder alkoholfreien Begleitung. Das ist komplett dabei. Und wenn du draußen wieder rausgehst, gibt es dann noch eine Bar. Wenn du jetzt natürlich abends mal so jetzt versack mal an der Bar, dann kostet es irgendwann halt extra, weil das sozusagen unter Umständen man nicht begrenzen kann, so wie es mal formuliert.
Verstehe. Dann bitte schick mir rechtzeitig dann vielleicht den Termin für die Eröffnung denn auch, damit ich auch rechtzeitig dann einen Flug buchen kann von Graz, Norddeutschland. Hamburg wäre direkt zu erreichen von Graz aus, nicht? Also von dort weg kann ich dann wahrscheinlich überall hin. Vielleicht ist es auch Hamburg. Mal sehen dann. Das klingt aber doch alles auch sehr kapitalintensiv. Zum einen die Entwicklung des digitalen Brettspieles, wenn man so sagen will. Jahrelange Entwicklungsarbeit, aber ich habe auch Hardware dabei. Du hast gesagt, ich muss irgendwann früher nächsten Jahres in die Produktion gehen, 100.000 Stücke mal vorproduzieren und das alles. Und genauso die neue Form der Erlebnisgastronomie. Woher kommt das Geld? Das kann nicht alles eigenes Geld sein und bei Banken wird es wahrscheinlich schwierig sein, Geld zu bekommen mitunter, beziehungsweise man will die Zinsen vielleicht auch nicht bezahlen im Moment.
Ja, es ist ja, also wir von der Evisoren, wir haben ja, wenn wir uns die Python angucken, haben wir in der Python einmal Aktien, die wir für so eine Vorphase an die verwenden, sagen wir Prototyp. Wenn es dann in diese industrielle, wenn diese Ausgliederung der GmbH, da haben wir natürlich institutionelle Investoren, also auch Leute, die im Gastrobereich, die aus der Branche kommen, die vielleicht vor 2 Jahren darüber gelacht haben und heute an unsere Tür klopfen und sagen, das ist schon der Hammer, was ihr da macht. Also hätten wir nie erwartet und auch nicht in der Qualität und in der Ausarbeitung, die dort eben in die ausgegliederte GmbH eben einsteigen mit 5 Millionen, 10 Millionen, wo eben die ersten gastronomischen Lokationen dort eben aufgebaut werden. Nur der, ich glaube, so eine Lokation 6, 7 Millionen Euro so in der Größenordnung belegen, wenn wir das in der Größenordnung machen. Also das sind schon ein paar Euro und viele sagen immer, das rechnet sich nicht. Doch, es rechnet sich sehr wohl. Ich glaube, man muss es professionell, man muss es wiederverwertbar machen, sodass man auch sagt, das, was ich hier mache, kann ich auch da und da und da machen. Und man muss es spannend machen. Also natürlich, wenn ich sage, ich nehme 150 Euro, sagen wir mal 150 Euro an so einem Abend, da gehst du ja nicht jeden Abend essen. Das ist ja nicht das Thema. Aber es geht dahin, dass du sagst, das ist etwas, ich verbringe Zeit mit anderen Menschen am Tisch und wenn wir nach Hause fahren, haben wir etwas zu erzählen und einen tollen Abend gehabt. Wie gesagt, wir machen dann noch viel mehr im Vor- und im Nachgang. Das ist ja das, was wir erreichen wollten. Und dann sind 150 Euro, ehrlich gesagt, ist Geld, aber das kann man sich dann auch noch leisten. Wir wollen, es gibt ja so etwas Ähnliches in viel, viel kleiner, aber bei Weitem nicht so ausgeklügelt und so im Detail wie wir. Du bezahlst es, glaube um die 1.000 Euro oder so. Das sind wir nicht. Wir wollen das ja massentauglich machen. Nicht für jeden Abend, das ist keine Imbissbude, aber eben, dass die Leute sagen, Mensch, da gehe ich noch 2 oder 3 Mal im Jahr gehe ich dahin oder Unternehmen sagen, da gehe ich mal hin mit meinen Kunden. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir haben ja jetzt schon Voranmeldungen von Unternehmen, die sagen, ich buche das konstant einmal im Monat. Ich möchte das gerne haben.
Wie kommst du an das Geld ran? Wie kommst du an die Investoren ran? Du warst doch viele Jahre auch im Ausland. Du hattest ja nicht immer den Kontakt oder hattest du schon immer ein Netzwerk, wo und war dein Telefonbuch so gut gefüllt jetzt einmal an befreundeten Investoren, die einfach schon mal für eine gute Idee auch gut Geld beiseite hatten? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil auf der einen Seite ja, ist die Idee. Du musst die Idee mal zu Papier bringen. Du musst die Ideen anfangen umzusetzen. Da müssen mal erste Points müssen mal da sein, damit ich jemanden überzeugen kann auch. Aber das sind ja viele Schritte. Du hast die Idee, aber irgendwer muss dann denen das auch verkaufen, ja, wenn man so sagen will. Also, bist du auch die Person, die das den Investor verkauft?
Hängt davon ab. Also ich bin ja sozusagen der Ideengeber von den ersten Ideen. Haben wir ein Team, haben 11 Gründer am Ende des Tages. Angefangen haben wir zu zweit, aber mittlerweile sind wir eben 11 Gründer und eben diese 140 Leute, die ja so eben mitmachen. Und das Interessante ist ja, das ist ja, ich glaube, bei LinkedIn, Facebook ist das Gleiche. Über die 6. Ecke kennst du jeden Menschen auf der Welt. Und genauso ist es. Umso größer dein Netzwerk ist, kennt immer irgendjemand, der eine gewisse Relevanz hat zu dem Thema. Und so hat sich im Laufe der letzten 2, 3 Jahre, würde ich sagen, ein exzellentes Investoren-Netzwerk aufgebaut, was immer noch wächst. Und der eine sagt, das ist vielleicht nichts für mich, aber für mich, für den anderen, sprecht mal mit dem, ich stelle euch vor. Und so baut sich das im Laufe der Zeit auf. Ist harte Arbeit. Haben auch viele komische Leute kennengelernt. Auf der Investorenseite gibt es auch, da kann man abendfüllende Geschichten drüber erzählen, was da so alles passiert. Es gibt auch sehr, sehr viele ehrliche. Bei so etwas hat man natürlich in der Nähe, in der Regel eine gewisse Branchennähe. Wenn ich sage, ich brauche für den Gastronomiebereich Millionen, kommen die Investoren in der Regel auch, die eine gewisse, Kenntnis über Gastronomie, Systemgastronomie haben, vielleicht schon mal so etwas gemacht haben, das verkauft haben, jetzt viel Geld haben und sagen, das passt. Ich muss sie am Ende überzeugen. Ich muss gute Leute in den Teams haben. Wir haben wirklich unglaubliche Leute im Team, wo wir früher alle gedacht hätten. Also sagen wir, der Dieti Bürk im Rook, den kann ich nennen, der macht bei uns diese 360-Grad-Filme. Der hat den Film gemacht, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Er hat einen deutschen Filmpreis bekommen und so. Haben wir irgendwann mal kennengelernt durch Zufall und der macht mit. So, das ist eine geile Idee, mache ich mit. Also gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ich sage auch ganz ehrlich, als Corona anfing, durch die Welt zu reisen und zu sagen, ich bräuchte jetzt mal ein paar Millionen für eine Gastronomie, war nicht so ganz einfach, weil also Gastronomie und Corona, das hat irgendwie nicht zusammengepasst zu dem Zeitpunkt, hat sich aber geändert. Also da muss man manchmal ein bisschen Luft haben, das gehört aber dazu. Ich glaube, das gibt immer gute und schlechte Zeiten, aber man muss an eine Idee glauben, für eine Idee brennen. Und die auch einfach nachhaltig durchziehen. Also wenn mir zu dieser Lokation, bleiben wir mal dabei, 20 Leute sagen würde, vergiss es, gib's schon, würde ich nicht hingehen, dann würde ich irgendwann Zweifel bekommen. Aber egal, und ich glaube, ich habe dich auch gerade begeistert, du würdest ja auch hingehen. Du würdest ja auch sagen, wenn David, da würde ich mal hingehen. Das würde ich mir mal angucken. Das ist ja etwas, das kannst du dir vorstellen und zu sagen, das ist etwas Schönes, da würde ich mal hingehen. Und wenn ich die Menschen für so etwas begeistere, dann muss doch was dran sein. Ne? Und die ja auch bereit sind, dieses Ticket abzurufen, diesen Preis zu bezahlen für einen Abend. Wo du sagst, ja, das ist Geld, mache ich ja nicht jeden Abend, aber das ist vielleicht, du hast 200 Euro genannt, wir sind sogar noch etwas günstiger. Da ist ja Markt. Ne?
Na klar, für gewisse Erlebnisse zahle ich das ja auch. Nicht? Also 150 Euro, 180 Euro in ein Sterne-Restaurant beginnen da ja mitunter erste Menüs auch. Und ein Konzertticket oder so etwas für Robbie Williams beginnt auch irgendwo bei 150 Euro. Und ein Ticket für ein Formel-1-Rennen, nicht? Also kostet üblicherweise mitunter noch einmal mehr sogar. Nicht? Also für Erlebnisse sind ja Leute bereit, das zu bezahlen, ganz klar. Nicht? Ich sitze hier in Österreich, ich habe vor kürzlich gelesen, nicht, die neuen Ticketpreise jetzt zum Skifahren im Winter, nicht, also eine Tageskarte, es gibt Skigebiete, da liegt es bei über 70 Euro am Tag und ich habe nur den Lift dabei und habe noch nicht gegessen. Also auch das werden viele Leute bezahlen, auch für die gesamte Familie. Nicht, und da komme ich am Ende des Tages genau aufs Gleiche raus. Nicht, also, weil pro Person kostet mir dieser Tag mit Sicherheit auch 150 bis 170 Euro mitunter.
Ja, also du hast es wunderbar beschrieben, ich finde auch, und das sagt eigentlich auch viel aus. Also man muss ja, wir wollen ja wirklich was dafür bieten. Es geht ja nicht darum zu sagen, jetzt mal irgendwie mal schnell. Die Leute sitzen da 4 Stunden, die erleben etwas, was sie im Leben noch nicht erlebt haben. Und dadurch, dass es ein wechselndes Ambiente hat, kommen die ja nach ein, zwei, drei Monaten wieder und sagen, mal gucken, was sie jetzt Neues machen. Das ist ja mal. Und die werden auch irgendwann sagen, nein, das hat mir jetzt mal nicht so gefallen, aber das haben die ja irgendwie unglaublich umgesetzt. Ne? Das ist ja so das, was wir machen. Ja, das sind so zwei dieser Ideen, die wir intensiv machen. Eine letzte, die halte ich mir aber noch für den Schluss auf. Nochmal so eine lustige Story, wie ich verrückt hier noch weitermachen.
Weil dann gehen wir da zum Schluss noch einmal hin. Diese beiden Ideen, dann gab es andere, die sind darauf aufmerksam gemacht, okay, ihr setzt vielleicht verrückte Ideen um und sind mit einer Idee zu euch gekommen, weil sie nur die Idee hatten und nicht die Idee dazu, wie man so etwas umsetzt, aufbaut, wie man so etwas in die Welt setzt. Und da hat sich mitunter jetzt dann ein neues Geschäftsfeld ergeben auch, beziehungsweise die begleitet ihr dann.
Genau.
Das kann ich mir so vorstellen, oder?
Exakt. Also wir haben ja, ich habe ja gesagt, die Muttergesellschaft macht ja so diesen ganzen Drumherum, damit die Startups sich auf das Kernthema Restaurant bauen, Brettspielkonsolen bauen. Aber da wird dann ein bisschen mehr dazu. Da muss Geld besorgt werden, da müssen Marketing, Webseiten, HR, Jahresabschluss, immer 1000 Sachen gemacht werden. Das machen wir und irgendwann kam eben auch von draußen die ersten Startups, die standen eben vor der Tür oder irgendwo getroffen. Der eine ist hier gleich im Büro sitzen geblieben, der sitzt heute noch vor uns im Büro hat irgendwie genau diesen Dienst in Anspruch genommen. Wir sind auch sehr pragmatisch, ganz ehrlich. Es geht ja nicht mehr darum, dass uns hier auf der Handschlag nochmal was, sondern dann komm, setz dich hin, wir machen das jetzt, wir werden auch schon Mittel und Wege finden und haben das angefangen. So, zu unterstützen, je nachdem. Manche, sage ich mal, haben Bierdeckel-Idee und sagen, mehr habe ich nicht. Jeder hat ja eine Idee im Rucksack. Du hast auch irgendeine Idee, wo du denkst so, ach Mensch, so, Warum gibt es das noch nicht? Hat noch nie einer gemacht. Und einfach mal drüber reden. Das ist ja alles erlaubt. Das ist ja das Entscheidende. Und dann gucken wir mal, gibt es das? Gibt es da Markt? Ist das wirklich so? Wir müssen auch nicht das neue Einhorn irgendwie ein Milliardenunternehmen machen. Wenn das etwas wäre, wo du sagst, Mensch, das bringt vielleicht 50 oder 100 Arbeitsplätze, ist das ja was Tolles. Ne? Wir haben da wirklich viele Ideen eingesammelt und begleiten die dann. Da gibt es ein Phasenmodell, das nennt sich erstmal die Startup-Manufaktur, das ist so der Oberbegriff dafür. Und die begleiten wir vom Einstieg, von so einem Workshop, um erstmal selbst klarzukommen, passen wir zueinander, wo seid ihr, wie ist eure Strategie, wo könnten wir überhaupt helfen, wenn wir nicht helfen können, macht es auch keinen Sinn, wir gehen da nicht rein, um irgendwelche Consulting-Tage zu verkaufen. Wenn wir merken, dass wir passen zueinander, menschlich wie inhaltlich, und wir glauben an die Idee, dann sind wir dabei. Da gibt es den Workshop, dann die zweite Phase nennt sich Get Investor Ready, also letztendlich musst du ja irgendwie ein Pitch Deck haben, musst Businesspläne, ein Data Room haben und all diese Sachen, die machen wir dann zusammen mit denen, wenn die sagen, okay, das ist gut, mehr wollen wir nicht von euch, dann ist auch gut, dann hören wir da auf. Oder wenn die nächste Phase kommt und sagt, könnt ihr für uns Investoren besorgen oder könnt ihr uns bei den Pitches begleiten, das machen wir dann auch, das nennt sich Investor Matching. Und wenn das alles geklappt hat und das Geld von Investoren, von deren Investoren auf dem Konto ist, dann sind wir in der Regel danach noch ein paar Monate bei, so als Sparringspartner, Co-Pilot, wie auch immer. Aber immer mit dem Ansatz, die Leute dazu zu befähigen. Wir wollen nicht da irgendwie nachhaltig da irgendwie einen Arbeitsplatz besetzen, sondern wir wollen die Menschen in die Lage zu bringen, ihre Idee umzusetzen. Das ist letztendlich das, was wir machen. Oder auch mal hart zu sagen, so, wir glauben nicht dran. Also hatten wir nur selten, aber gab es eben auch schon mal, wo wir sagen, oh, mach's lieber nicht. Also war unsere Meinung. Holt euch noch eine andere Meinung rein und wir würden es eher nicht machen.
Ja. Geht ihr da auch mal mit einer Beteiligung rein, wo ihr sagt, ist eine gute Idee, wir setzen vielleicht auch eigenes Geld ein oder die Beratungsdienstleistung wandeln wir um in eine Beteiligung auch? Also,
genau, wir arbeiten, also wir am Anfang haben wir diese Workshops, Einführungsworkshops umsonst gemacht, das machen wir heute nicht mehr, muss ich fairerweise sagen. Wir nehmen eine ganz, ganz geringe, irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro nehmen wir, je nachdem, wie weit sie sind, für so einen Workshop. Der dauert dann aber einen halben Tag, da kommt ein Strategiepapier raus, um so eine kleine Schwelle auch zu bekommen, dass der Gegenüber oder die Gegenüber es auch ernst meinen, weil wir sind überrannt worden. Na, und die gingen dann alle mit ihrem Strategiepapier nach Hause und haben sich in die Hände geklatscht und wir haben vor Arbeit irgendwie nicht mehr schlafen können. Und dann haben wir gesagt, lass uns eine Schwelle, woraufhin die Qualität natürlich des Startups viel besser wurde, muss man auch sagen. Alles, was danach kommt, machen wir in der Regel mit VSOPs, mit virtuellen Beteiligungen, dass wir direkt in Equity mit reingehen, für die Dienstleistung, die wir erbringen. Sagen wir, also ich get the best already, 100 Stunden oder so, in der Regel Betrag, du hast einen Stundensatz und dann kannst du sagen, okay, Pre-Money-Bewertung, sind das so und so viel und dann sind wir da irgendwie mit 1 oder 2% oder ich glaube unter 10 sind wir immer maximal, wie lange wir da was machen, sind wir dann dabei. Ja. Und so geht das einen Schritt. Aber in der Regel, eine Startup hat alles außer Geld. Die haben gute Ideen, gute Leute vielleicht, ist alles da, aber Geld haben sie nicht. Und dann macht es auch keinen Sinn, dass irgendwie da zu Höchstpreisen zu verkaufen. Da motivieren wir uns selber, indem wir virtuelle Shares nehmen, weil am Ende, wenn es nicht läuft, haben wir auch nichts davon. Das ist ja auch nochmal so ein eigener Ansporn, gehört ja auch dazu.
Also verkürzt gesagt, wenn jemand keinen Bock hat, in die Höhle der Löwen zu gehen, kann er zu euch kommen, oder? Mit einer guten Idee. Ein Startup hat eine gute Idee, der kann zu euch kommen. Im Grunde genommen seid ihr, wenn man so sagen will, das nicht public Höhle der Löwen, oder?
Zum Beispiel, wir haben ja auch Unternehmen aus Höhle der Löwen, die sind danach zu uns gekommen für die nächsten Schritte. Das ist ja immer Höhle der Löwen, ist ja der eine Schritt, aber dann sind die ja auch noch, das ist ja noch nicht erledigt dann. Selbst wenn die dort Geld bekommen haben, da unterstützen wir die dann auch weiter. Bis heute unterstützen wir die. Da gibt es eben auch Firmen, die wir machen. Und vom Spektrum, also wir machen Dating-Apps, wir reden irgendwie über Wasserquellen, Heilwasserquellen, wir reden über Web3-Applikationen im Sport, Food-Bereich. Was wir nicht machen, sagen wir nicht gut aufgestellt sind oder keinen echten Value beibringen können, das ist mehr so in die Richtung Healthcare. Weil wir unser Netzwerk das nicht wirklich hergibt. Also, irgendeiner hatte mal was mit Herzklappen. Mit Sicherheit eine gute Idee. Ich sage immer nur, also gut, dass wir nicht da mitgemacht haben. Die Menschen wären alle gestorben. Also da hätten wir kein Value beitragen. Oder alles, was so Richtung Militär oder so geht, das sind wir auch komplett raus. Aber alles andere. Ich gebe mal auch mal so ein schönes Beispiel vielleicht. Es gibt eine Firma hier in Bielefeld, die zwei junge Damen, wahnsinnig schöne Idee, komplett analog. Da geht es darum, aus Wollresten, also aus dem Recyclinghof, Wollresten Pullover zu machen oder Jacken oder so etwas. Die kriegen das sozusagen angeliefert, reinigen das, schneiden da ihre Rechtecke, Quadrate raus und legen das in ein Lager, sich hellblau, dunkelblau, rot, gelb, grün, wie auch immer, und haben dann ganz tolle Schnittmuster und machen daraus Pullover. Komplett analog. Also verkaufen das für gutes Geld, ein paar hundert Euro. Ich war echt erstaunt. Es gibt einen Markt dafür. Sicherlich ein Nischenmarkt, aber es gibt einen Markt. Fand ich erstmal schon toll. So, und dann haben wir mal irgendwann überlegt, was wäre, und jetzt kommt diese digitale Komponente rein, wo keiner vorher dran gedacht hat, was wäre, wenn diese Recyclingfarben, diese Stoffreste, sag ich mal, die Quadrate, die kriegen sozusagen einen QR-Code, nein, oder einen Barcode, die legst ins Lager, du weißt genau, es wird abfotografiert, hellblau, dunkelblau, und wird sozusagen digital im Lager bereitgestellt. Und jetzt bist du online und sagst, ich hätte gerne so einen Pullover, meldest dich dort online an und suchst dir sozusagen die Farben zurecht, die Schnittmuster zurecht, machst deinen eigenen Pullover und sagst so, ich hätte gerne in der Mitte, das muss rot sein oder gelb. Der Pullover kann blau sein, aber in der Mitte muss er rot oder gelb sein. Ne? Und dann kriegst du exakt diesen Pullover. Jetzt machen wir es noch verrückter und sagen, und die Firma schreibt dir dann eine E-Mail und sagt, pass auf, dein Pullover wird nächsten Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr genäht oder 16 bis 17 Uhr. Da ist eine Online-Kamera, die zeigt jetzt nicht die Näherin, sondern von oben drauf. Und du siehst, wie dein Pullover ist. Einfach ein schönes Gefühl. Aus recycelter Ware. Und so kommt aus einer rein analogen Idee, wird auf einmal auch eine digitale Idee. So die Kombination. Und jetzt machst du das als eine Manufaktur. Das machst du hier in Bielefeld für, weiß ich, 20 Leute, ein kleines Unternehmen. Und wenn das gut funktioniert, nach ein paar Jahren sagst du, das könnte ich doch eigentlich auch als Blueprint in München, Wien, wo auch immer machen, als kleine Manufaktur. Und auf einmal ist aus einer kleinen Idee etwas Wunderbares geworden und die haben da vielleicht, was weiß ich, 20, 50, 100 Arbeitsplätze geschaffen in 10 Jahren. So was Tolles. So denken wir.
Wenn so Startups zu euch kommen, die haben meistens eine tolle Idee, brennen für ihre Idee. Was sie nicht haben, ist Kapital. Was haben sie noch nicht? Welche Kompetenzen sind meistens die Kompetenzen, wo man sagt, da müssen wir meistens den Hebel ansetzen.
Ja, ist natürlich völlig unterschiedlich, muss man sagen. Wenn du einen BWL-Studenten hast, der fertig ist, der kann mit Zahlen jonglieren wie kein Zweiter, dem machst du das halt nicht vor. Hast jetzt einen Techie da oder irgendeinen, der irgendwie technisch in ein Produkt verliebt ist, der ist halt in sein Produkt verliebt. Der hat keine Ahnung von Produktion in der Regel. Also dem fehlt so die Industrialisierung, die Vermarktung. Der sagt halt irgendwann, mein Produkt ist fertig. Das Ding steht in der Garage. Es verkauft sich halt nicht. Hat auch keine Werbung gemacht. Also wie man das heute eben macht im modernen Medien. Also ich glaube, häufig brennen die Leute für ihre Idee, überschätzen ihre Idee manchmal oder in der Regel auch. Der Markt ist so und so groß und ich kriege davon 3% und muss erstmal hinkommen. Einfach so dieses Einschätzen. Und irgendwann sind das eben nicht mal 1, 2 oder 3 Personen, sondern 20 oder 30. Dann ist ja die Aufgabe des Gründers unter Umständen eine ganz andere. Ein Unternehmen zu führen, ein Unternehmen Richtung Investoren zu präsentieren. Also auch da bieten wir so etwas wie Coaching an. Also nicht jeder kann präsentieren. Es gibt brillante Leute, ne, die zaubern aus irgendwas, was ganz, können kochen wie ein Weltmeister, kriegen aber Mund nicht auf. Das meine ich überhaupt nicht negativ. Brillante Köche sind aber nicht in der Lage, das zu vermitteln. Da muss man halt irgendwie mal sagen, vielleicht braucht es einen anderen CEO in der weiteren Phase. Sag, pass auf, bleib CTO oder COO oder lauf einfach parallel daneben als Genie, wie auch immer. Ich glaube, das muss man erkennen. Ich glaube, da hapert es meist, also auch das Go-to-Market. Und es dauert immer länger als gedacht. Also Risk-Management ist etwas, was ist den allen fremd. Also, dass mal Dinge nicht laufen. Gehen wir mal davon aus, da kommt das, dann kriege ich Geld und dann machen wir das und das und das und dann läuft das los. Das ist ja nicht die Praxis. Ich glaube, das sind häufig so Führung oder auch eben wirklich zu pitchen, also so ein Ding, keine Angst zu haben, vor irgendwelchen Leuten zu stehen und das jetzt zu präsentieren, auch wenn das jetzt online ist, wie auch immer. Das kann man lernen, aber es kann auch nicht jeder. der hat dafür ganz andere Fähigkeiten. Da muss man sagen, wen stellen wir jetzt da vorne hin, der das erzählen kann? Wer kann Geschichten erzählen? Wer kann das verkörpern? Ich glaube, das sind ja meist junge Leute. Wir haben auch wirklich Senioren, die etwas erfinden. Das sind nicht immer jung, aber damit an die Öffentlichkeit zu gehen und das auch wirklich ernst durchzuziehen, auch in schlechten Zeiten. Ich glaube, das ist etwas, wo dann noch viele aufgeben und sagen, dann fange ich dann doch lieber bei irgendeiner Firma an, sorgen zu lange, dann verdiene ich kaum Geld. Geld ist ja immer ein knappes Gut dann. Da tun sich doch viele schwer.
Jetzt warst du doch viel in anderen Ländern unterwegs, auf anderen Kontinenten denn auch. Was unterscheidet so im Großen jetzt mal Unternehmensgründung, vielleicht auch Startups in anderen Ländern? Gibt's in Indien eine Startup-Kultur? Gibt's in Katar mitunter eine Startup-Kultur, wo ja vieles staatlich organisiert ist mitunter? Wie muss ich mir das in anderen Ländern vorstellen?
Also Katar ist da sicherlich ein bisschen anders, weil natürlich in Katar gründest du als Europäer keine eigene Startup. Das ist immer local, das ist heute einfach dort so. Ich glaube, Saudi-Arabien ist ja in den Middle-East-Ländern in der Regel so. Ich glaube, Dubai hat eine Freihandelszone, da kannst du das machen. Da ist das nicht so. Ich glaube, Saudi-Arabien passiert im Moment gerade ganz viel, weil die ja diese Superstädte, was sie da alles bauen. Da passiert durchaus etwas, weil die ja eben auch extrem kapitalstark sind. Aber guck ich mal nach Indien. Gibt es ja, ist ja erstmal der Altersdurchschnitt komplett anderer. In Deutschland, Österreich wird exakt genauso sein, sind gefühlt zwei Drittel der Menschen über 50. In Indien sind zwei Drittel der Menschen unter 35. Also super junge Menschen, die ja irgendwie, die wollen ja was machen. Und jetzt sind die ja auch in den letzten Jahren dank einiger großer Netzbetreiber dort komplett digitalisiert. Also bis ganz weit in die Dörfer hinein haben wir alle ihre Smartphones und kriegen das alles mit und wollen auch was machen. Und das wird ja auch stark von dem Staat unterstützt, die ganze Start-up-Szene. Was sie grundsätzlich unterscheidet, würde ich häufig sagen, jetzt gucke ich mal auf Deutschland. Deutschland neigt ja immer stark dazu, bevor ich etwas starte, muss es 110% gecheckt werden. 110. Also eher mal, ich weiß, vielleicht ist der Österreich bei 80%, ich kann es nicht genau bewerten. Ich habe auch mal ein Jahr in Wien gelebt. Aber vom Naturell ist ja vieles sehr ähnlich. Starke Bürokratie. In Indien fangen die Leute einfach an. Das ist, sage ich mal wieder, die legen dann einfach los. Da ist irgendein Produkt mit 60% fertig und dann fangen wir jetzt mal an. Da ist so dieses, ich starte einfach mal. Das ist aber nicht nur Startup, das ist generell so, auch mit einer Idee und vermarkte die einfach mal. Da ist dieser Level, diesen Mut, ich probiere das jetzt mal aus, das wird einfach anders gemacht. Ja. Viele auch wirklich junge Menschen, gut, bis sehr gut ausgebildete Menschen, muss ich immer wieder sagen, zieh Chapeau, wo die ganze Familie dafür sorgt, dass der Sohn, die Tochter oder wer auch immer dort studieren kann. Das ist schon beeindruckend. Ja.
Ist Europa nach wie vor gut für Start-ups oder weil gefühltermaßen werden wir doch überholt? Nicht? Also jeder kennt Silicon Valley, nicht, wo wir technologisch überholt werden. Wir werden mitunter ja vielleicht von Israel überholt, was das Thema Ernährung vielleicht einmal betrifft, Ernährung der Zukunft oder so etwas. Nicht? China, Indien werden uns im Bereich von ja Mobilität, Technologien und mitunter überholen denn auch, weil wir haben da schon ein bisschen was verschlafen auch. Haben wir zu viel verschlafen?
Würde ich nie sagen, glaube ich auch nicht. Ich glaube, letzten Endes, wenn andere einen überholen, muss man Gas geben. Also ich finde, ist so. Ich glaube, man war immer mal vorne, man war mal hinten. Das ist einfach so. Man ist nie dauerhaft der Erste. Das ist einfach so. Manchmal ist eben der Zweite, der Dritte oder eben auch der Vierte oder Fünfte, haben wir auch alles erlebt. Und dann geht es darum, okay, was haben wir falsch gemacht und was müssen wir eben anders machen? Das ist ja letztendlich immer wieder das. Startup-Szene ist nicht ganz einfach, muss man auch immer wieder sagen, gerade in Deutschland, Kapitalbeschaffung und das Geld sitzt doch nicht so locker, muss man auch mal sagen. Die Mechanismen sind teilweise ein bisschen komplizierter. Dafür ist andererseits die Ausbildung an Universitäten, also gerade wenn ich jetzt mal so in den Forschungsbereich reingucke, da sind die Deutschen wirklich nach wie vor hervorragend. Bloß daraus ein Produkt zu machen, was dann auch in dem, bleiben wir auch Österreich, sagen wir mal Europa, daraus ein Massenprodukt zu machen und das eben nicht kopiert wird und woanders gemacht wird. Ich glaube, das haben wir viele Jahre eben unterschätzt, bei Windenergie, Solarenergie, wo wir irgendwie rechts überholt wurden. Aber wie gesagt, ich sehe in jeder, alles hat auch wieder seine Chance. Also ich glaube, manchmal ist man eben Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter. Ich glaube, man muss sich zu sich ehrlich sein und gucken, was ist denn jetzt wirklich schiefgelaufen? Was müssen wir ändern? Und dort fehlt uns, glaube ich, manchmal so ein bisschen der Pragmatismus. Da heißt es immer, ja, wir reduzieren die Bürokratie, aber schaffen mit noch mehr Bürokratie das Reduzieren der Bürokratie. Da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, das ist so... letzten Endes passiert eine ganze Menge. Corona hat natürlich auch vieles erstmal ein bisschen schwieriger gemacht, gerade Kapitalbeschaffung, aber am Ende braucht man Geld, können wir darüber reden, wie wir wollen, am Ende braucht man Geld. Aber dass die Leute wollen, kommen wir mal so ein bisschen auf das Thema der Generation Z, fällt mir gerade so ein, auch so ein schönes Thema, wo man sagt, ja, die haben irgendwie alle keinen Bock oder so, sehe ich nicht so. Also haben wir auch durchaus eine differenzierte Meinung zu. Sie sind anders aufgewachsen, wenn wir so ein meine Eltern, deine Eltern, Marco, die irgendwie alle den Krieg erlebt, haben aus dem Nichts heraus durch harte Arbeit vieles geschaffen. Auto, Haus, Urlaube. Also man hat ja jedes Jahr oder alle paar Jahre gemerkt, so, es geht uns immer besser, nicht nur finanziell und damit eben auch im Wohlstand. Meine Generation, ich selber, da war vieles schon da. Da ging es uns schon wieder vieles besser, war normal. Ein Auto war normal. Ein tägliches Essen war normal. Gucken wir uns jetzt die eigenen Kinder wieder an. Ist alles da. Also ist ja fast alles da. Da muss man sagen, welche Werte haben wir denn geschafft zu vermitteln? Das liegt ja nicht an der Generation, sondern liegt ja an uns letzten Endes auch. Wo man sagen, okay, dass die andere Werte haben und auch andere Ziele haben. Ob ich das immer mit denen konform gehe, kann man es auch darüber streiten, über wie sie es machen, ob sie auf die Straße kleben oder nicht. Aber es geht ja erstmal darum, ich glaube, die Bereitschaft ist schon da, aber wir müssen denen auch das anbieten und den Freiraum, was wir in der Peter ja zum Beispiel machen. Kommt einfach zu uns, lass uns wirklich starten, aber du musst auch in die Verantwortung gehen. Du musst auch sagen, mach es, brenn für ein Thema, dann kriegst du alle Freiräume dieser Welt. Ne? Und war das früher anders? Ich habe immer so dieses Bild der gauschen Verteilung. Also es gibt immer ein paar Frontrunner, ein paar, die sagen, ich mache das, ich bin ganz vorne, ich treibe die Mannschaft voran. Die meisten sind dabei, unterstützen gerne. Das ist die Masse, was auch richtig ist. Und es gibt eben auch unter Umständen ein paar, die sind schwer mitzunehmen, weil sie das Know-how nicht haben, gehören aber auch zu einer Gesellschaft. Ich glaube, das ist so die Kunst und das war vielleicht früher genauso. Es gab auch früher den Unternehmer, wo die meisten, die froh waren, dass der Unternehmer das gemacht hat und dass sie einen Arbeitsplatz bekommen haben.
Ich glaube, das war schon immer so. Nicht? Also wie du sagst, nicht? Diese Verteilung, es gab schon immer die haben den Karren gezogen, die Mehrheit ist neben hergelaufen nicht? Und es gab immer die paar, die haben sich raufgesetzt nicht? Und solange es auf der Ebene dahin geht, ist das alles okay, nicht? Aber sobald man irgendwie den Berg rauf fährt, dann wäre es doch gut, wenn man erziehen nicht? Und weniger umsitzen mitunter. Ja, das wäre schon ganz gut.
Und ist letztendlich jeder selbst. Also wir zeigen immer gerne auf andere. Ich glaube, letzten Endes, ich habe es ja selbst gemerkt, einfach machen. Viele in meinem Alter, wenn ich mich so mit alten Kollegen mal irgendwie treffe, primäres Thema ist Rente. Ich gehe in die Rente und ich... Nee, warum? Also ich fühle mich pudelwohl. Ich bin mit so vielen jungen Menschen zusammen, so viele Ideen, die da kommen. Und ich muss ja nicht mal Fulltime, weil ich arbeite oder Fulltime. Wenn ich sage, ich arbeite ein paar Stunden die Woche, wir haben Rentner aktiviert, die bei uns mitgemacht haben. Und so, ich bin wieder ein Teil der Gesellschaft, kann mich damit einbringen, habe so viel Wissen und verbringe meinen Alltag nicht nur mit Urlauben, sondern habe auch Lust, noch ein bisschen was zu machen, aber eben reduziert. Ich glaube, das müssen wir alle mal so ein bisschen lernen und auch dieses Wissentransfer von alt an jung. Die Jungen müssen zulassen und die Alten müssen es auch machen. Ich glaube, dann wird es auch eine wunderbare Generation Z, wo wir vielleicht früher mal heute denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und das wird toll.
Also, liebe Hörer da draußen, wenn du eine Idee hast, die du vielleicht schon lange hast, wo du denkst, oh, das ist eine verrückte Idee, aber daraus könnte was Großes entstehen, ja, dann kannst du ganz einfach Jürgen Haase ein Mail schreiben. Du findest ihn mit Sicherheit auf LinkedIn. Google einfach mal Python, Jürgen Haase, den Kontakt gibt es sicher. Er schaut sich das auf alle Fälle an, nicht? Und vielleicht wird daraus mitunter auch etwas Großes. Es muss nicht immer was Großes werden. Es muss, kann auch, wie er schon gesagt hat, einfach etwas Sinnstiftendes, etwas Wertvolles werden für die Gesellschaft, für dich und für viele andere. Jürgen, wir müssen noch darüber reden, über die verrückte dritte Idee, die du gesagt hast oder beziehungsweise kurz angeteasert hast. Was ist das?
Und zwar, ich als ich in Indien gelebt habe, habe ich irgendwann, ich habe mein Leben noch kein Buch geschrieben, null. Wie sehr hast du schon ganz viel geschrieben. Ich habe noch keins geschrieben und habe irgendwann mal eine Komödie geschrieben in Indien. Mir war nach Schreiben irgendwie 200 Seiten Skript geschrieben, habe das dann mal so beiseite gelegt und dann irgendwie nach Deutschland ja gekommen. Und der Filmproduzent, das habe ich erzählt, der bei uns in den Restaurants mitmacht, der sagte irgendwann, du hast doch mal irgendwie mal von so einem Skript erzähl doch mal. Ja, und dann habe ich ihm das mal so gezeigt und dann ist es durchgegangen. Dann haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, wie das ist. Und da haben sich irgendwie Werther Bock mitzumachen. Dann haben wir daraus ein Treatment gemacht, einen Trailer gemacht, richtig gut gemacht, haben dann noch einen zweiten Film gemacht, das war irgendwie die Wende 89 andersrum, auch wieder beim Glas Rotwein entstanden, genau das gleiche gemacht und haben das dann mal bei großen Streaming-Plattformen platziert, mit denen wir gerade über dieses Thema reden. Also ich hätte nie gedacht, dass der Briefumschlag überhaupt aufgemacht wird, aber toll, das meine ich damit, keine Ahnung von gar nichts, man holt sich Leute zusammen, die da irgendwie über das Netzwerk die Lust haben, dort mitzumachen und alles ist möglich. Und falls dieser Film jemals im Kino oder auf irgendeiner Plattform läuft und ich tauche ganz unten im Abspann auf, auch nur als letzte Zeile, ganz klein, reicht. aber das macht das Leben noch so schön, also mal eine mutig sein, was machen, keine Scham haben, einfach mal losgehen und Dinge machen. Das so etwas machen wir auch.
Ja, ich verstehe das. Ne? Wenn du das Stichwort gesagt hast, danke für das Stichwort. Viele Bücher habe ich nicht geschrieben. Was du hinter mir siehst, ist zwar mein Buch, das klarerweise in tausenden Stücken gedruckt wurde. Ja, es kommt mein zweites Buch jetzt am 4. Oktober dann. Und das nennt sich, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für mehr Erfolg im Business. Also wie man mit Storytelling vielleicht ein Stück weiterkommt, als wie mit Zahlen, Daten und Fakten. Darauf freue ich mich auch wirklich. Und es ist schon ja eine verrückte Sache, mit unserem Buch zu schreiben. Ich bin selber schon gespannt, wie sehr das wieder ja mich weiterbringt, nicht? Und welche Kontakte sich daraus ergeben. Das ist genau so, wie du sagst. Es ergibt sich immer irgendetwas aus der einen oder anderen Idee. So, jetzt sind wir über eine Stunde mitunter schon im Talk. Ich habe aber noch zwei, drei persönliche Fragen zu deiner Welt mitunter. Stell dir vor, heute Abend würden auf deinen nächstgelegenen Flughafen zwei Jets landen, Privatjets, aus dem einen steigt Jeff Bezos, aus dem anderen Cristiano Ronaldo. Beide wollen mit dir Abendessen gehen, weil sie von der einen oder anderen verrückten Idee gehört haben. Wen würdest du zusagen?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage von den beiden. Ich würde wahrscheinlich den Ronaldo zusagen, weil der irgendwie schon, Jeff Bezos würde sicherlich sagen, der würde auf der technischen und auf der Business-Seite voll dabei. Ronaldo, mit dem kann man auch mal über Fußball reden.
Ja, mit uns auch.
Man munkelt.
Ich hoffe, es kommt nicht allzu oft vor, aber wenn du ein kleines Wehwehchen verspürst, konsultierst du Dr. Google oder gehst du zu deinem Hausarzt?
Wegen kleinen Wehwehchen. Ich gehe so selten zum Arzt. Also da muss schon ganz viel passieren, dass ich überhaupt zum Arzt gehe. ich würde wahrscheinlich zum Hausarzt gehen. Also irgendwann würde ich sagen, komm, geh mal hin. Ich würde erstmal dahin gehen und wenn er mir da was erzählt, also ich bin kein Freund davon, alles besser zu wissen. Ich würde nicht zum Arzt gehen und sagen, aber was sie mir da erzählen, im Internet steht es alles ganz anders. Das finde ich ziemlich dämlich. Würde ich machen, wollte ich zum Arzt gehen. Ich würde erstmal das anhören und dann würde ich mir meine Gedanken machen und erst anfangen zu googeln.
Stell dir vor, du würdest rein nur als Honorar jetzt für diesen Podcast-Talk 5.000 Euro von mir kriegen, mit der Auflage, sie entweder zu investieren in Lufthansa oder in Airbnb. Wo würdest du die 5.000 Euro hingeben?
Airbnb. Gefühlt in die Lufthansa. Jetzt haben wir das Thema des CO2-Ausstoßes natürlich. Ich kann auch mit der Lufthansa auch mit der Bahn fahren, geht auch. Aber so ein bisschen die Welt. Also Airbnb, ich muss erstmal, wenn ich mal irgendwo zu Airbnb will, nach Portugal oder wo immer, muss ich erstmal hinkommen. Ich glaube, der Mensch sollte reisen, wie auch immer, ob es jetzt Lufthansa ist oder so, um ein bisschen andere Kulturen, andere Welten kennenzulernen und vielleicht auch mal ein bisschen so, das wäre sicher wichtig. Aber auch eine schwierige Entscheidung.
Lieber Jürgen, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für den Talk und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sommer irgendwo im Norden bei einer Eröffnung einer ganz tollen Location. Herzlichen Dank.
Gerne geschehen. War mir eine Ehre.
Das, liebe Gäste, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.